Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Alle 14 Tage ein neues Thema. Und wer genau zugehört hat, der kann sich vielleicht auch noch an den Podcast 119 erinnern. Da habe ich mit Edris Wedi gesprochen über die Relevanz endoskopischer Zufallsbefunde. Und wir sind dann stehen geblieben am Ende, ja wo sonst am Ende, beim Analkanal. Und ich kann mich noch gut erinnern, und Sie können sich wahrscheinlich auch noch gut erinnern, dass Edris Wedi da gesagt hat, man muss es gut inspizieren. Man muss auch in Inversion und man muss irgendwie nach Hämorrhoiden gucken und nach allem, was da unten eben so stattfindet. Na gut, dann habe ich mir gedacht, wenn das so ist, wir hatten ja auch schon mal einen Proktologen hier, das war der Podcast Nummer 50, da war Dirk Wilhelm mein Gast und da ging es ums, wenn es am After juckt, schmerzt oder blutet, dann dachte ich mir, na gut, ist schon eine Zeit lang her, ich glaube, dieses Thema ist noch nicht so ganz gegessen, das müssen wir nochmal ein bisschen diskutieren und vor allem auch aufwärmen, weil es doch relevant ist, wenn wir denn nun Hämorrhoiden als koloskopischen Zufallsbefund bei unseren Patienten haben. Naja, was machen wir denn da? Und da ist es mir eine ganz große Freude, dass ich Daniel Sterzing begrüßen darf. Daniel, hallo, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Du hast ja mehrere Qualifikationen festgestellt. Du bist ja nicht nur Proktologe, sondern wir sind ja quasi auch Kollegen als Podcaster letztendlich. Ne?
So ist es, ja. Deswegen bin ich froh, dass ich mal hier sein darf.
Was machst du denn für einen Podcast? Erzähl mal.
Ja, es gibt noch einen anderen schönen Podcast für alle Medizinerinnen und Mediziner, der heißt Klinisch Relevant. Das ist ein sehr großer Podcast mit allen möglichen Themen und kann ich sehr empfehlen, wenn man mal so ein bisschen über seinen Tellerrand herausblicken möchte. Dreimal die Woche klinisch relevantes Wissen aus allen Fachgebieten. Gefällt mir auch immer sehr gut, dazu zu hören. Da hört man mal was anderes als immer nur Proktologie oder Endoskopie.
Ja, ja, na gut. Also wir bleiben uns treu, jetzt auch schon, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren letztendlich, ne? Und kommen dafür aber auch nur 14-tägig. Aber lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zum Thema. Daniel, du bist Proktologe, also du bist Viszeralchirurg, ausgebildeter Viszeralchirurg. Ist richtig, ne?
Ja, das ist richtig. Ich bin Viszeralchirurg, Subspezialität Koloproktologie und eben dann nochmal spezialisierter auf Proktologie. Aber ich bin eben auch einer der wenigen Chirurgen, die noch endoskopieren. Also ich mache in meiner Praxis auch Endoskopie. Das gibt's ja nicht so oft. Und ich kann ja mal erzählen, also ich bin jetzt seit 10 Jahren niedergelassen im Proktologie. Zentrum in Berlin, wo wir auch sehr viel endoskopieren, aber natürlich ist unser Schwerpunkt die operative Proktologie. Das kann man ja sehr gut miteinander verbinden. Und was du, glaube ich, noch gar nicht weißt, also ich habe ja in Würzburg studiert. Nein. Also ich habe ja praktisch meine Wurzeln da, wo du jetzt bist. Also viele Grüße nach Würzburg.
Ja. Vielen Dank.
Da ging das auch schon so ein bisschen los mit der Proktologie, ja, aber da wusste ich natürlich noch nicht, dass ich das mal irgendwann so hauptberuflich machen werde. Ja. Und dann habe ich fast 10 Jahre in St. Gallen gearbeitet, da ist auch ein großes Beckenbodenzentrum und da habe ich schon sehr viel Proktologie gemacht und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich nach Berlin gekommen bin in ein Krankenhaus, was eben schon ganz früh so ein viszeralmedizinisches Zentrum war, wo die Gastroenterologen und die Koloproktologen eigentlich total miteinander zusammengearbeitet haben und da konnte ich dann eben auch immer endoskopieren und so habe ich das also praktisch beides gelernt und ja, jetzt mache ich das beides auch in unserem Zentrum.
Ja, super. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du koloskopierst auch selber.
Ja.
Da sind wir ja schon quasi jetzt mitten in der Materie drin, ne?
Genau.
Also es ist ja so, dass die meisten Gastroenterologen machen ja die Vorsorgekoloskopien und vielleicht auch Überwachungskoloskopien, aber es ist doch in der Regel so, das tägliche Geschäft ist die Vorsorgekoloskopie. Und dann hat ja auch Edris Wedi schon gesagt, und das machen ja wahrscheinlich auch viele, dass der Analkanal gehört ja auch eigentlich mit dazu. Ne? Also ich habe ja auch mein Endoskop vor Ort und viele machen ja auch noch eine Inversion im Rektum. Und dann ist immer so die Frage, jetzt sehe ich da Hämorrhoiden. Viele Patienten wollen ja dann schon auch das wissen. Und dann ist aber auch die Frage, wie verlässlich ist denn das überhaupt, wenn ich jetzt meinen Schlauch da ein- und ausführe und dann sage ich mal so 20 Minuten Spiegle in Anführungszeichen, da übe ich ja schon auch einen gewissen Stress jetzt auch auf den Analkanal aus und jetzt ziehe ich das Gerät zurück und sehe beim Rausgehen, das könnten jetzt doch Hämorrhoiden sein. Ist das überhaupt eine verlässliche Diagnose? Wie ist es denn bei dir in der Praxis?
Also Hämorrhoiden siehst du ja eigentlich immer, wenn du gut hinguckst, weil Hämorrhoiden gehören ja da immer hin.
Ja? Richtig,
ja. Aber der Zeitpunkt der Endoskopie ist nicht gerade der beste, um die Hämorrhoiden adäquat zu beurteilen. Also ja. Die Patienten haben ja vorher ihr Abführmittel getrunken, die waren x-mal auf der Toilette.
Ja.
Und manchmal sieht das schon, bevor man überhaupt anfängt mit der Endoskopie, ganz schlimm aus. Man denkt sich, um Gottes Willen, sie haben ja da ganz große Hämorrhoiden.
Ja.
Oder auch nach der Endoskopie, wenn es dann zu Ende ist, sieht das da alles so ein bisschen geschwollen aus. Das ist nicht so der beste Zeitpunkt, um da jetzt eine adäquate Diagnose zu stellen.
Mhm.
Du kannst ja auch die Hämorrhoiden jetzt nicht so endoskopisch oder so einteilen. Also das ist schon eine klinische Einteilung. Und das ist nicht so wie eine Mayo-Klassifikation, dass man da sagt, mäßig, mittel, stark ausgeprägt, sondern da muss der schon eine ganz andere Einteilung vornehmen. Und eben bei der Endoskopie ist das vielleicht nicht so gut möglich. Aber man kann natürlich schon sagen, Mensch, das sind aber ganz schön große Dinger, stören Sie die? Soll man da vielleicht mal was machen? Dann müssen Sie sich vielleicht später nochmal dann an den Fachmann wenden.
Also du sagtest ja schon, die Klinik ist ja auch relevant, ne?
Ja, absolut.
Jetzt kommen natürlich auch viele Patienten zu uns oder zur Abklärung, zur koloskopischen Abklärung, weil sie zum Beispiel jetzt mal Blut irgendwie auf dem Papier bemerkt haben oder weil vielleicht auch mal der Test positiv ist oder so. Ist es dann schon vielleicht auch was, was dann für uns auch eine gewisse Relevanz hat? Also beziehungsweise diagnostiziere ich dann Hämorrhoiden eher, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Koloskopie mache und habe das sonst, das gesamte Kolon, Kolorektum ist normal befunden, aber ich sehe halt eben diese Hämorrhoiden. Hat das dann auch eine gewisse Relevanz, dass ich dann sage, naja, hier haben wir die Blutungsquelle? Oder würde ich dann vielleicht doch eher sagen, also diese Hämorrhoiden, die sind vielleicht doch irgendwie was, was durchs, wie du selber sagst, durch die Vorbereitung kommt oder durch den mechanischen Stress auf den Analkanal während der Untersuchung. Dann wird's ja schon ein bisschen schwieriger, ne? Also gebe ich mich dann damit zufrieden oder sage ich vielleicht, oh, hier muss ich noch weiter suchen, hier gibt's vielleicht dann doch irgendwie was im mittleren GI-Trakt oder dass ich vielleicht auch mal oben spiegeln muss, wenn der Test positiv ist, ja, der Fit-Test.
Ja, ist alles möglich. Also das ist ja auch so interessant, dass so ein kleines Krankheitsbild wie die Hämorrhoiden, was ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, da plötzlich so Probleme macht und man da so ins Grübeln gerät und eigentlich hat man sich da nie so richtig mit beschäftigt. Also ich würde mal so sagen, also was wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, ist, dass in den Koloskopieberichten dann steht Hämorrhoiden, Inspektion oder Inversion, Hämorrhoiden ersten Grades. Und dann sehen wir ganz oft Patienten, die danach zu uns kommen und sind ganz aufgeregt und sagen, ja, jetzt haben die mir bei der Endoskopie gesagt, ich habe Hämorrhoiden und jetzt muss man da irgendwas machen.
Mhm.
Und dann können wir die meisten schon wieder beruhigen, es ist alles gar nicht so schlimm.
Mhm.
Aber die häufigste Blutungsquelle sehen sie wahrscheinlich schon.
Mhm.
Also wenn man so hellrotes Blut am Toilettenpapier macht, dann ist das wahrscheinlich schon irgendwie was von den Hämorrhoiden. Und wenn die gut endoskopiert sind, da ist nichts dann und es blutet weiter, dann kann man ja da was gegen machen. Dann wäre wahrscheinlich der nächste Schritt erstmal eine gute, adäquate Hämorrhoidentherapie, damit die Dinger nicht mehr bluten.
Das ist nämlich dann schon genau die wichtigste Frage dann letztendlich oder die mittenentscheidende Frage. Muss man denn überhaupt was machen dann letztendlich? Also sage ich jetzt mal, jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen eine Blutung. Und hat es denn wirklich dann eine Relevanz? Oder wann würdest du denn bei dir in der Praxis jetzt als Proktologe sagen, jetzt muss ich doch irgendwie was therapeutisch machen? Was wir dann machen, können wir vielleicht dann noch im zweiten Schritt diskutieren, aber die Frage ist denn, hat es denn überhaupt dann, sage ich mal, schon mal eine therapeutische Konsequenz, nur weil der Patient jetzt vielleicht mal berichtet hat, dass er so ein bisschen Blut auf dem Toilettenpapier hat und dann in der Vorsorgekoloskopie oder in der Abklärungskoloskopie halt Hämorrhoiden hatte?
So, da ist auch wieder alles möglich. Also es gibt vielleicht bei dir in Würzburg so die fränkischen Patienten, die dadurch überhaupt nicht gestört sind und die können damit gut leben und die brauchen keine weitere Therapie. Und dann gibt's vielleicht in Großstädten ganz anderen Anspruch an die Verdauungstätigkeit, als das in Franken der Fall ist. Und die möchten natürlich einen perfekt geformten, nicht blutenden Stuhlgang haben und die wollen dann natürlich eine perfekte Therapie. Und die Internisten, die sind ja immer so gegens Operieren und die sagen, lassen sich da bloß nichts machen und so, das wird nur schlimmer und dann lassen sie es lieber so. Aber da gibt's halt, bevor man die überhaupt operiert, ja noch ganz andere Therapieoptionen, die man da hat. Und das kann man dann mit dem Patienten ja ganz gut besprechen. Mhm. Ich sage ja vielen Patienten immer, Hämorrhoiden muss man nie operieren, es sei denn, sie wollen das. Ja, also man kann ja mit den Hämorrhoiden auch weiterleben, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber gerade die Bluterei ist für viele Patienten natürlich enorm störend. Oder für die Ehefrauen, die die Unterhosen waschen müssen und die sagen dann, du gehst jetzt mal bitte zum Doktor und lässt dir das mal behandeln. Das höre ich auch öfters mal. Und dann haben wir natürlich viele Patienten, die antikoaguliert sind, in welcher Form auch immer. Und dann ist das nicht nur so ein bisschen was am Toilettenpapier, sondern dann sind das schon manchmal ganz schön störende Blutungen. Und dann ist das schon gut, wenn man das behandelt.
Aber dann vielleicht auch nochmal schon noch mal so unterscheiden, jetzt auch wie ausgeprägt die Blutungen sind und letztendlich auch, wie oft sie auftreten oder sowas. Ne?
Ja,
also ich glaube ja so, egal. Also Würzburg ist übrigens auch eine Großstadt, nur so nebenbei.
Ja, das weiß ich doch. Das
hat mehr als 100.000, aber egal. Aber es ist ja dann schon auch nochmal so die Frage wahrscheinlich, wie ausgeprägt das ist letztendlich. Weil sonst könntet ihr euch ja gar nicht mehr retten als Proktologen jetzt vor diesen ganzen Hämorrhoiden, die da auf euch zukommen.
Oh ja, so ist das. Wir können uns schon jetzt nicht mehr
davor retten. Ist schon jetzt nicht mehr so. Ja. Gut, aber jetzt trotzdem, jetzt sagen wir mal, es ist vielleicht eine gewisse Relevanz gegeben. Also der Patient hat doch immer wieder seine Blutungen. Man hat es jetzt auch festgestellt. Also man hat einen Tumor, einen Rektumtumor ausgeschlossen, was ja, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Ja, also dass man auch jetzt eine Neoplasie vorher ausschließt. Ja, das hat man alles ausgeschlossen. Die Koloskopie war normal. Und jetzt hat er die Hämorrhoiden und blutet ein bisschen. Was ist denn dann dein Ansatz, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt irgendwie nur eine Stuhlregulation, ich mache jetzt nur irgendwie topische Salben oder mache jetzt eine Ligatur oder wann zückst du denn in Anführungszeichen das Messer?
Ganz zum Schluss. Also da kommt ganz vieles davor. Also das ist eben das, was immer alle denken, dass man das immer gleich operiert. Also das Erste ist erstmal, dass man mit dem Patienten redet und fragt, wie geht das eigentlich auf der Toilette und was machen Sie da? Und das ist ja immer wieder interessant, was die Patienten einem dann da so erzählen. Also viel muss man einfach nur beraten. Also es gibt so viele Patienten, die einfach morgens, bevor sie aus dem Haus gehen, auf Toilette gehen wollen und ihr Geschäft erledigen, weil sie zum Beispiel Außendienstmitarbeiter sind oder auf einer Baustelle arbeiten und so. Und die wollen einfach dann nicht den Tag über zur Toilette gehen und dann versuchen die halt morgens auf Teufel komm raus, alles rauszudrücken. Und das ist natürlich schlecht für die Hämorrhoiden. Und das muss man dem Patienten dann mal erklären, dass das nicht gut ist und wie das richtig funktioniert. Und dass man vielleicht ein bisschen Stuhlregulation machen soll. Also was ist überhaupt ballaststoffreiche Ernährung? Und vielleicht noch ein bisschen Flohsamenschalen dazu nehmen, damit das besser funktioniert. Und dann auf die Toilette gehen, wenn es halt kommt
wenn man
und
muss.
Nicht, wenn man will oder kann, weil man Zeit hat. Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, einer der Hauptaufgaben von uns, das denen nochmal zu erklären. Und dann lieben Patienten Zäpfchen. Ja, das ist also, wenn sie Hämorrhoiden haben, dann finden sie das ganz, ganz toll, wenn sie Zäpfchen nehmen können. Aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, die helfen nicht viel, aber die Patienten finden es gut. Insofern kriegen sie die auch oft. Ja, also man schiebt ja irgendein Zäpfchen mit was für einem Wirkstoff auch immer an den Hämorrhoiden vorbei und dann ist das irgendwo im Rektum und was soll es da machen?
Ja.
Und die meisten Hämorrhoidenzäpfchen enthalten entweder Lidocain und damit betäubt man dann eine schmerzunempfindliche Rektumschleimhaut.
Ja.
Oder sie enthalten Cortison, das ist natürlich auf Dauer auch nicht so gut. Oder es sind halt irgendwelche pflanzlichen Präparate. Und wenn die Patienten das gerne möchten, dann können sie die gerne nehmen, die pflanzlichen Präparate. Das hat so ein bisschen die adstringierende Wirkung. Aber wichtiger ist, glaube ich, wirklich die Stuhlregulation und eben dann auf Toilette gehen, wenn es sein muss. Und nicht drücken, ne? Nicht pressen.
Aber das ist ja zum Beispiel auch was, sage ich mal, da bräuchte man jetzt euch Proktologen in Anführungszeichen gar nicht dafür, ne? Also so.
Oh,
so.
Wir wären froh, wenn wir das jeden Tag so oft erklären müssten.
Aber sag ich mal, das ist ja was man durchaus auch jetzt im Rahmen als Gast, wird ja häufig von Gastroenterologen gemacht, nicht von endoskopierenden Chirurgen, dass man sagt, also von einer gastroenterologischen Vorsorgekoloskopie und ich habe dieses Beschwerdebild und ich sehe Hämorrhoiden, dass ich dann auch einfach sagen kann, pass mal auf, mit dem Stuhlgang nicht pressen wie verrückt, einfach irgendwie ein bisschen Stuhl regulieren. Ich habe irgendwie auch mal gelesen, Smartphone-Nutzung ist ja auch nicht so gut, ne? Also das ist so wie die Zeitung früher, dass man da stundenlang irgendwie sitzt und seinem Smartphone da rumblättert. Also eher, sage ich mal, die Zeit kurz halten und nur dann aufs Klo geht, wenn man geht. Obwohl, das wissen wir auch, ist für viele ältere Patienten ist ein Riesenproblem, ja, häufig auch. Aber ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, das ist ja was auch der Endoskopiker, nennen wir ihn jetzt mal so, oder die Endoskopikerin, dem Patienten mitgeben kann. Also erster Punkt, einfach mal ein bisschen informieren, aufklären.
Genau.
So, jetzt ist es aber doch so, dass es immer wieder blutet und du hast schon gesagt, es sind dann doch immer wieder in der Unterhose Flecken drin und das stört ja dann. Das ist ja auch hygienisch nicht so toll, ja, und man erschrickt ja auch oder der Patient erschrickt, wenn die Schüssel voll mit Blut ist. Was mache ich denn dann? Dann hilft ja irgendwann das nicht mehr, dann muss man ja den nächsten Schritt dann machen. Was wäre denn das denn?
Also es gibt auch immer noch Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, die Hämorrhoiden sklerosieren oder Gummibändchen applizieren. Also das
wäre das nächste.
Durchaus dann, ja. Auch, es gehört zum Spektrum der Gastroenterologie. Das wird aber nicht mehr so häufig gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Hat wahrscheinlich vor allem was mit der Vergütung und mit dem Zeitaufwand zu tun. Aber das sind dann so die Basismaßnahmen und die Sklerosierung, das ist, wenn alles vorbereitet ist, eine Aktion von ein paar Sekunden. Das führt dann dazu, dass eben diese kleinen Blutgefäße so ein bisschen obliterieren und dass dann die Blutungen deutlich weniger werden. Wir machen das bei uns in der Praxis immer so zweimal und also wir machen eine Verödung und dann kontrollieren wir den Patienten nach ein paar Wochen und dann erzählt er uns, ob es besser geworden ist. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite. Und dann hat sich das eigentlich in den meisten Fällen bei den leichten, erst- bis zweitgradigen Hämorrhoiden schon deutlich gebessert. Und dieses Gummibändchen, das tut ja auch nicht weh, das muss man ein bisschen üben, also das muss man einfach mal gezeigt bekommen, wie das geht. Aber an sich ist das auch nicht schwierig und das ist aber so ein bisschen Volumenreduktion, also gerade für diese zweitgradigen Hämorrhoiden, die so ein bisschen größer sind, wo der Patient merkt, dass da was rauskommt und die man verkleinern will. Dafür sind die Gummibändchen ganz gut. Und das kann man auch wiederholen, mehrmals machen und damit hat man ganz vielen Patienten schon geholfen.
Ja, also das heißt, das wäre dann sozusagen der nächste Schritt.
Ja.
Und wenn das auch nichts bringt, oder gibt es irgendwie auch Fälle, wo du sagst, da muss ich sofort operieren oder wäre das eher doch so stufenadaptiert dann in allen Fällen?
Nee, also man hat ja manchmal so ganz großen Prolaps. Also wirklich einen sichtbaren, großen, irreponiblen Prolaps.
Ja.
Und ein Chirurg, der, wenn der das sieht, dann juckt das den in den Fingern, das zu operieren, aber ein Proktologe, der weiß, wenn man ein bisschen abwartet und das ein bisschen konservativ behandelt, dann wird es meistens schon wieder besser. Also wenn das so irreponible große Befunde sind, dann sollte man erst recht nicht operieren, sondern erst mal dem Patienten sagen, jetzt warten wir mal ab, jetzt wird das mal ein bisschen gekühlt, du kriegst abschwellende Medikamente, NSAR. Du nimmst auch wieder eine gute Stuhlregulation ein und dann warten wir mal die nächsten paar Tage und dann bildet sich das in der Regel auch schon wieder zurück. Also selbst dann muss man es nicht operieren. Und die Operationen, die werden dann durchgeführt, wenn da immer permanent prolabierende, störende Knoten vorhanden sind. Dann werden die entfernt.
Immer permanent heißt dann über mehrere Monate oder sowas?
Ja, oder jeden Tag, wenn die auf Toilette gehen. Dann kriegen die nicht mehr zurück reponiert und dann wäre die Operationsindikation gegeben.
Okay, jetzt nochmal vielleicht die Frage auch nochmal andersrum gestellt. Wir haben ja gesagt, Hämorrhoiden als koloskopischer Zufallsbefund. Du hast ja gesagt, du endoskopierst jetzt auch. Gibt es denn irgendwelche Leitlinien oder Common Sense-Geschichten, wo man sagt, wenn ein Patient zum Proktologen kommt, weil er ganz klassische Hämorrhoidalsymptome hat, ganz typisch, so wie wir sie gerade besprochen haben. Würdest du den dann auch immer koloskopieren oder würdest du zunächst mal abwarten und gucken, was passiert? Wie ist denn da das Prozedere? Also andersrum, als eigentlich unsere Ausgangssituation jetzt geplant war.
So sehen wir das ja bei uns in der Praxis
eigentlich
häufiger.
Ja.
Also wenn der Patient oder die Patientin noch keine Koloskopie gehabt hat, und sie ist in irgendeiner Form, also bei ihr muss man die Darmspiegelung machen, dann mache ich die vorher, auf alle Fälle. Also Blut ab Ano ist eine Indikation zur Koloskopie. Auf die verzichte ich bloß, wenn letztes Jahr die Koloskopie stattgefunden ist. Ja? Also dann kann ich darauf verzichten, aber ansonsten machen wir eine Endoskopie. Und ich meine, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr so geworden, das Early-Onset Colorectal Cancer.
Ja.
Ich kann mich nicht drauf verlassen bei einer 25-Jährigen, dass das nur die Hämorrhoiden sind. Wenn die nicht schwanger war oder schwer übergewichtig ist und ansonsten alles normal ist, dann muss ich ausschließen, dass da nicht noch irgendwas anderes dahinter steckt. Ja. Und dann hilft mir auch nur die Endoskopie. Das wollte ich ja sowieso nochmal sagen. Also dieser Stuhltest, der ist ja super. Der Screening-Test, also ich habe absolut nicht nichts gegen Screening. Ja. Aber das ist ein Screening-Test für Patientinnen und Patienten, die asymptomatisch sind. Ja. Und das ist nichts für Patienten, die bluten. Ja, weil der sucht ja Blut.
Richtig, klar.
Und das ist sowas Häufiges, dass die Patienten dann sagen, bei welchem Arzt auch immer, ich habe Blut in der Toilette gesehen und dann kriegen die den Test.
Ja.
Und dann ist der natürlich positiv und dann sind alle ganz alarmiert und denken, um Gottes Willen, jetzt habe ich Krebs und jetzt ist alles vorbei und dann muss man schnell endoskopieren. Und dabei waren es halt nur die Hämorrhoiden. Also dieser Test macht die Leute immer so verrückt und der ist wirklich gut zum Screening, wenn die Patienten nichts haben. Aber wenn die Patienten bluten, dann hilft er uns nicht weiter.
Ja, ist ja klar.
Und das macht einen, das ist immer auch eine Riesenaufregung, aber es ist auch nicht schlimm, wenn der jetzt gemacht wird. Aber
naja, aber es muss ja nicht sein, aber es ist ja auch ganz interessant, also geht dir wahrscheinlich auch so, also viele mittlerweile in Zeiten von Smartphone, also man glaubt ja gar nicht, wie viele Toilettenschüsseln von Patienten fotografiert werden dann
Herr
Doktor, sehen Sie mal hier. Ja.
Und ein anderes Problem ist auch, dass die häufig ja schon eine Endoskopie gehabt haben. Also die haben zum Beispiel eine Vorsorgekoloskopie gekriegt, vorbildlich mit 50 und gehen dann mit 51 zu ihrem Urologen und dann kriegen sie da den Stuhltest und dann ist der positiv und dann haben wir wieder einen positiven Stuhltest und in dem Moment sind wir praktisch in der Falle. Also wenn Patienten mit einem positiven Fit-Test kommen, dann brauchen die nochmal eine Endoskopie, da kommen wir nicht raus. Also das geht nicht. Weil wir haben ja alle Angst vor dem Intervallkarzinom oder vor irgendwas Übersehenem. Ja. Also wir können keinem Patienten sagen, ja, das wird schon die Hämorrhoide gewesen sein, machen sich mal keine Sorgen. Also wir müssen schon immer gucken.
Ja,
und jetzt kommen die Patienten mit den Hämorrhoiden und natürlich kriegen die erstmal eine Endoskopie.
Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal, wir sind nämlich leider schon auch am Ende wieder angekommen. Die Zeit geht immer so schnell. Aber ich glaube, das ist ja nochmal ein ganz, ganz wichtiges Statement. Also, dass man auch jetzt nicht nur sozusagen bei der Koloskopie auf die Hämorrhoiden achten muss, sondern dass jeder Patient, und du sagtest ja auch schon Early Onset Colon Cancer, ne? Also, dass auch mal ein 25-Jähriger, der jetzt durchaus auch, wahrscheinlich sind es ja dann auch die Hämorrhoiden. Aber trotzdem muss man schon auch sicher sein, dass es tatsächlich nur die Hämorrhoiden sind. Vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mit nach Hause nehmen.
Da habe ich ja in Würzburg schon den schönen Satz gelernt, damals in dubio pro colo. Also das finde ich immer so ganz gut. Also es sind wahrscheinlich nur Hämorrhoiden, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, denkt an euch selber, kontrolliert das nicht, dass ihr irgendwas überseht.
Du hast absolut recht, aber du hast auch gesagt, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu nennen, es reicht dann aber auch, wenn man es einmal macht.
Ja, natürlich.
Und man muss es nicht irgendwie 2, 3, 4, 5 Mal und jährlich und alles. Also das wollen wir natürlich auch nicht.
Ja.
Ja, Daniel, herzlichen Dank. Mal ein bisschen anderes Thema, aber durchaus auch wichtig für die Endoskopie. Und mir hat's gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Daniel, wir werden jetzt ab sofort immer darauf achten, wie sieht's aus mit den Hämorrhoiden und dann nochmal ganz genau gucken. Wir werden unsere Patienten jetzt auch ab sofort beraten, bevor wir sie immer zum Proktologen schicken, weil ich auch mitbekommen habe, dass ihr sowieso schon so überlaufen seid, weil es ein Riesenproblem ist, aber auch ein relevantes Problem und man muss auch einige Sachen nicht übersehen und auch die Diagnose oder Therapie nicht zu lange hinausziehen. Ne? Ich hoffe, ich habe es so zusammengefasst.
Alex, dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr schön.
Perfekt, perfekt. Ja. Also dann sage ich nochmal herzlichen Dank zu dir und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich, dass Sie erneut eingeschaltet, zugehört haben. Wir haben in 14 Tagen ein neues Thema. Das nächste Thema, da wird es über was ganz was anderes gehen. Es geht dann über die endoskopische Therapie der chronischen Pankreatitis. Aber auch spannend. Bis dahin, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.